True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Es ist kurz vor Weihnachten. Eine für viele besinnliche Zeit mit der Familie und Freunden steht bevor. Das Jahr wird in Ruhe Revue passiert. Doch für Familie Schlecker kommt im Jahr 1987 alles anders. Als ein Führer während ihrer Abwesenheit ins Haus eindringen und die beiden Kinder der Familie nach Ankunft gewaltsam entführen. Es stehen 9,6 Millionen D-Mark im Tausch gegen die beiden Kinder im Raum. Und die Zeit läuft. Moin moin und herzlich willkommen zur 48. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen wie üblich natürlich Lena.
Moin.
Und der André.
Hallo.
Und wir bedanken uns zunächst einmal ganz herzlich bei euch, dass ihr unsere neue Struktur mit den 2 Folgen pro Monat im März so gut aufgenommen habt und dass ihr nicht überdrüssig seid von uns. Und deswegen machen wir in diesem Monat auch weiter. Und der Monat April steht im Zeichen von Entführungen. Aber bevor wir zu unserem heutigen Fall kommen, stellt André euch noch ganz schnell unseren heutigen Sponsor vor.
Ja, unsere heutige Episode wird freundlicherweise unterstützt von der Greenbox. Die Greenbox ist ein smarter Indoor-Garten, mit dem ihr Kräuter und Pflanzen bequem wie nie von zu Hause aus züchten könnt. Das Ganze wird handgemacht in Berlin und die Box besteht aus Birkenholz aus der EU. Generell ist die gesamte Lieferkette nachhaltig und setzt ausschließlich auf Fairtrade-Material. Smart daran ist nicht nur, dass ihr gesunde Kräuter erhaltet, völlig frei von Pestiziden und Genmanipulation und mit reduzierter CO2-Emission, sondern vor allem, dass ihr die Greenbox mit einer App bedienen könnt. Über diese könnt ihr die Lichtfarbe ändern, Informationen zu euren Kräutern abrufen und den Wasserstand checken. Generell ist die Greenbox auch etwas für Menschen ohne grünen Daumen. Man muss sie nur 1 bis 2 Mal im Monat gießen und per Timer kann man genau festlegen, wann sie sich an- und ausschalten soll. Mit einem Kauf tut ihr zudem der Umwelt was Gutes, denn für jedes bestellte Produkt pflanzt die Firma Berlin Green einen Baum. Wenn ihr jetzt Lust auf einen simplen Anbau von frischen Kräutern zu Hause habt, dann bekommt ihr jetzt mit dem Gutscheincode TCG 15% Rabatt auf die Greenbox. Außerdem erhalten alle True Crime Germany HörerInnen exklusiv mit jeder Bestellung ein Plant Plug Set, also das Set, was ihr braucht, um eure Kräuter anzupflanzen, inklusive Samen für 4 Sorten Basilikum sowie 2x Oregano und Thymian. Somit seid ihr für die ersten 2 Monate auch schon voll ausgerüstet im Heimgarten. Und zu bestellen geht ihr einfach auf berlingreen.com zusammengeschrieben, legt die Greenbox in den Warenkorb und gebt beim Bezahlen den Code TCG an. Einen direkten Link, bei dem der Rabatt auch dann schon aktiviert ist, findet ihr in den Shownotes.
Kurz und schmerzlos. Danke, André. Bevor wir jetzt in den Entführungsfall der Familie Schlecker eingehen, werfen wir mal zunächst vielleicht einen Blick auf die beteiligten Personen, Lena. Mit wem haben wir es heute zu tun? Das ist ja durchaus eine bekannte Familie, würde ich mal sagen.
Da liegst du völlig richtig, denn wir schauen uns heute einmal die Familie Schlecker genauer an. Die wurde nämlich in den 80er Jahren Opfer einer Lösegelderpressung. Das wohl bekannteste Mitglied der Familie ist Anton Schlecker. Der wurde am 28. Oktober 1944 in Ehingen im südöstlichen Baden-Württemberg geboren. Seine Eltern besaßen insgesamt 17 Metzgereien und eine Fleischfabrik, weshalb auch er in den Betrieb ging und mit 21 Jahren bereits der jüngste Metzgermeister Baden-Württembergs war. Wenige Jahre später, nämlich 1975, gründete er die Drogeriekette Schlecker in Kirchheim unter Teck. Das ist eine kleine Stadt nicht weit entfernt von Stuttgart. Viele von euch kennen sicherlich noch die Schlecker-Filialen. Dazu gehörte übrigens auch, was ihr vielleicht auch noch kennt, ebenfalls Ihr Platz. Das ist auch ein Drogeriegeschäft und Teil der Unternehmensgruppe. Und was viele von euch mit Sicherheit auch noch kennen, ist die Insolvenz der Schleckerkette. Die wurde nämlich im Jahr 2012 bekannt gegeben und die Kette wurde dann zerschlagen. Und zuvor sollen Anton Schlecker, seine Frau und auch die beiden Kinder Geld beiseite geschafft haben. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Insolvenzverschleppung, Untreue und Bankrott in Auftrag gegeben von der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Aber aufgrund des Status von Anton Schlecker als eingetragener Kaufmann konnte gegen ihn nicht wegen Insolvenzverschleppung geklagt werden. Ein kurzer Hinweis dazu, wer sein Unternehmen in der Rechtsform eines eingetragenen Kaufmanns, das ist die Abkürzung kleines e großes K, als Einzelunternehmen führt, der haftet persönlich und in unbeschränkter Höhe mit seinem gesamten Privatvermögen für alle Verbindlichkeiten des Unternehmens. Das ist zum Beispiel anders als bei einer GmbH, da ist die Haftung eben beschränkt. Das verschaffte Anton Schlecker viele Freiheiten, weil er eben mit seinem Geld haftete, wurde ihm aber auch so ein bisschen im Insolvenzverfahren zum Verhängnis. Am 6. März 2017, also 5 Jahre später, begann dann offiziell endlich der Prozess gegen Anton Schlecker. Seine Ehefrau und seine Kinder, Lars und Maike, wurden ebenfalls wegen Beihilfe angeklagt. Die Verurteilung fand dann am 27. November 2017 statt in der Kammer des Landgerichts Stuttgart und diese beschloss eine 2-jährige Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von 54.000 Euro für Anton Schlecker und seine Kinder wurden zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt. Ungestraft davon kam wiederum seine Frau Christa. Die ist von Beruf Fremdsprachensekretärin gewesen und lernte Anton Schlecker 1970 beim Tanztee in Göppingen kennen. Er forderte sie ganz klassisch zum Tanz auf, sie heiraten, verliebten sich ineinander und schon ein Jahr später, 1971, kam der Sohn Lars auf die Welt. 2 Jahre später, 1973, die Schwester Maike. Die Schleckers arbeiteten dann zusammen in der Konzernleitung, teilten sich ein Büro und ließen somit die Arbeit und Familie zusammenwachsen. Wo er mit steinerner Miene regierte und so ein bisschen mehr im Hintergrund war, war Christa die laute, sehr vokale, sehr aufbrausende. Laut Mitarbeiteraussagen war sie die Frau fürs Grobe, sie schrie oft durch die Gänge und hielt ihrem Ehemann so ein bisschen den Rücken frei. Sie genoss sein uneingeschränktes Vertrauen und das gegen sie geführte Verfahren wegen Beihilfe zum Bankrott wurde tatsächlich im Mai 2017 eingestellt, anders wie bei ihrem Ehemann und den Kindern. Und die Kinder sind Lars und Maike Schlecker. Sie kamen eben jeweils kurz nach der Hochzeit zur Welt. Sie gingen auf die Urspringschule. Das ist eine evangelische Internatsschule in Urspring bei Schelklingen. Das liegt im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. Dort machten auch beide ihr Abitur. Maike zog es danach ins Studium der Betriebswirtschaftslehre an der ISE Business School in Barcelona, wohingegen Lars auch Betriebswirtschaftslehre studierte, aber an der European Business School in London. Im Anschluss absolvierte er in Berlin noch den Master of Business Administration der School of Management and Innovation an der Steinbeis Hochschule. Beide arbeiteten natürlich auch mit dem Wissen, was sie jetzt über Schule und Studium sich angeeignet hatten, im Drogeriegeschäft ihres Vaters, bis dieses insolvent ging. Maike Schlecker wurde im Zuge der Insolvenzverschleppung und Untreue vom Landgericht Stuttgart 2017 zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Ihr Bruder bekam 2 Jahre und 9 Monate. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Hintergrund der Person, um die es gleich gehen sollte. Maike und Lars waren zu dem Zeitpunkt, als sie entführt wurden, 14 und 16 Jahre. Und genau zu dieser Entführung kommen wir jetzt.
Ja, danke Lena für den kurzen Einblick in die Familie Schlecker, in die einzelnen Persönlichkeiten. Und wie in der Einleitung schon angekündigt und eben die auch von dir, befinden wir uns im Jahr 1987, kurz vor Weihnachten, genauer gesagt den 22. Dezember. André, was geschieht genau an diesem Tag mit der Familie Schlecker?
Ja, Familie Schlecker war auf dem Rückweg von einer Weihnachtsfeier. Gegen 22.30 Uhr am besagten Tag verschafften sich 3 Männer Zugang zum Anwesen der Familie im schwäbischen Ehingen, dem Geburtsort und aktuellen Wohnsitz des Drogerieunternehmers und seiner Familie. Kurze Zeit später kam auch die Familie an der Villa an und ahnte nichts von den 3 bewaffneten Tätern, die sich in ihrem Haus versteckt hielten und sich dort bereits umgesehen hatten. Ihr Vorgehen war präzise und professionell. Schnell lokalisierten sie im Haus die Orte, an denen sie die verschiedenen Familienmitglieder überraschen und überwältigen konnten, ehe diese etwas von den Unbekannten ahnten. Heinrich Borst, Anwalt der Nebenklage, nannte sie damals die Meister der leisen Töne, völlig unauffällig, höflich, aber zum Äußersten entschlossen.
Der Gedanke, dass sich da jetzt jemand, den man nicht kennt, unerkannt in deinen eigenen vier Wänden befindet, das ist ja schon mal unglaublich gruselig. Wie sind denn die Täter weiter vorgegangen, als sie im Haus waren?
Ja, absolut. Den Gedanken allein finde ich auch extrem unangenehm. Und die Täter waren, wie gesagt, zudem schwer bewaffnet, unter anderem mit Handgranaten und offensichtlich durchaus geübt in dem, was sie tun. Echte Profis, kann man wirklich sagen. Die Schleckers wurden über ein halbes Jahr lang von den Gangstern beobachtet. Man wusste genau, welches Familienmitglied man zu welcher Zeit in welchem Zimmer antreffen würde. Sie überwältigten die Familie in ihren Zimmern und nahmen die beiden Kinder als Geisel für ein Lösegeld in Höhe von 18 Millionen D-Mark, welches noch am selben Tag, also mittlerweile dem 23.12.1987, in bar bezahlt werden sollte. Zwei der drei Täter zwangen die Kinder in den Jaguar des Vaters, während einer der Täter im Haus bei den Eltern zurückblieb und die Forderungen an sie herantrug. Lars und Maike wurden wenige Kilometer von Ehingen entfernt in ein Versteck gebracht, genauer gesagt in der Nähe von Griesingen, in eine leicht entlegene Fischerhütte. Etwa 200 Meter trennte die Hütte von der Hauptstraße. So ist sie gut erreichbar, aber doch nur schwer einsehbar. Die Kinder wehrten sich nicht, denn sie waren eingeschüchtert und natürlich verunsichert, was denn passieren würde, wenn ihre Eltern vielleicht nicht zahlen würden. Würden sie freigelassen oder überließe man sie in dieser Hütte ihrem Schicksal? Für sie begannen Stunden des Wartens und auch des Bangens. An ihrer Seite blieb einer der Täter, der sie mit einer Pistole bewaffnet, bewachte. Der zweite Täter fuhr dann zurück zum Haus, wo sie die Forderungen erneut wiederholten. 18 Millionen D-Mark, wenn Anton Schlecker seine Kinder wiedersehen will. Doch er blieb trotz der Lage sehr ruhig und gefasst und schaffte es dann sogar, die Lösegeldforderung zu halbieren auf 9,6 Millionen D-Mark. Denn eine so hohe Summe sei unmöglich in so kurzer Zeit aufzutreiben, ohne dabei Aufsehen zu erregen und die Täter damit sogar ins Messer laufen zu lassen. Zusätzlich dazu erstellte er eine Checkliste für die Täter mit Schritten, die sie befolgen mussten, um an das Geld zu kommen. Und die Täter willigten dann sogar ein.
Ja, und jetzt stehen eben 9,6 Millionen D-Mark im Raum, die binnen kürzester Zeit beschafft werden müssten. Wer hat denn das Lösegeld für Anton Schlecker nun beschafft, Lena?
Da Anton Schlecker ja nach wie vor in seinem Haus feststeckte mit den Entführern, war das sein Prokurist. Und der musste sich jetzt eben auf den Weg machen als Schleckers Stellvertreter und das Geld beschaffen. Und er spielt vor allem in diesem Fall eine ganz, ganz besondere Rolle, denn er machte einen entscheidenden Schritt zur Aufklärung des Falls. Der Prokurist wusste, dass es sich dabei um Lösegeld für die entführten Kinder handelte und dass sein Handeln eine Welle an furchtbaren Konsequenzen nach sich ziehen könnte, wenn er jetzt irgendeinen Fehler macht, dem die Täter auffallen könnte. Also ich sag's mal so, in seinen Schuhen wollte man in dem Moment einfach nicht stecken. Er ging wie folgt vor, er ist bei zwei verschiedenen Banken anwesend gewesen. Er sollte dort jeweils 4,8 Millionen D-Mark abheben, das hat er auch getan. Er hielt sich also strikt an die Pläne, die man ihm gegeben hat und die vor allem auch die Entführer ja abgesegnet hatten. Doch bei dem Vorgehen wich er ein ganz kleines bisschen ab, denn er schrieb sich die Seriennummern der obersten Scheine mehrerer Geldbündel auf, in der Hoffnung, dass man diese Scheine irgendwann zu diesen Tätern führen könnte und dass sie ihm zum Verhängnis werden. Wir haben jetzt mittlerweile, die Entführung geschah ja nachts, wir haben es jetzt mittlerweile 10 Uhr am nächsten Tag, also dem 23. Dezember 1987. Der Prokurist erreichte jetzt das Haus der Schleckers und übergab eben das geforderte Lösegeld und der Plan der Entführer schien in dem Moment aufzugehen. Diese fesselten dann die Schleckers und den Prokuristen mit Handschellen im Keller und fuhren mit dem Wagen des Prokuristen zur Fischerhütte, in der ja immer noch die Kinder ja quasi der Dinge harrten, die da kommen mögen. Und dort angekommen, luden sie den dritten Täter ein, der die Kinder bewachte, und fuhren in Richtung Ulm davon, ließen aber die Kinder zurück. Jetzt war die Entführung natürlich ein voller Erfolg. Sie konnten mit einem Wagen davonfahren. Niemand konnte sie aufhalten, 9,6 Millionen D-Mark mitzunehmen. Und ja, sie tauchten im Prinzip danach unter. Das Auto stellten sie in einem Ulmer Parkhaus ab, was dann danach aufgefunden wurde.
Ja, die Täter haben dann also die Opfer einfach gefesselt zurückgelassen, die beiden Kinder. Konnte ihnen denn geholfen werden oder konnten sie sich befreien?
Ja, es gelang tatsächlich den Kindern, sich zu befreien. Sie waren natürlich immer noch fürchterlich eingeschüchtert und wussten nicht, ob die Täter nicht vielleicht jede Minute wiederkommen würden, um ihnen doch noch etwas anzutun. Sie wussten ja auch nicht, ob der Deal jetzt geklappt hat oder irgendwas geplatzt ist. Also sie müssen quasi mit Todesängsten gerungen haben. Aber nach ein paar Stunden des Wartens trauten sie sich, ihre Handschellen zu lösen. Das gelang ihnen tatsächlich auch recht gut, denn sie waren nicht sonderlich eng angelegt. Also hatten die Täter wahrscheinlich auch darauf geachtet, dass sich die Kinder befreien können und eine Chance haben zu fliehen. Und das taten sie auch. Und kurz darauf erhielt die noch nichts ahnende Polizei einen Anruf. Die wussten natürlich überhaupt nichts von der Entführung. Das geschah ja quasi alles in einer Nacht- und Nebelaktion und nur der Prokurist war ja wirklich eingeweiht. Und nach nicht ganz 12 Stunden Entführung kehrten die beiden Kinder dann endlich in ihr Elternhaus zurück. 6 Stunden davon waren sie etwa in Gefangenschaft in der Fischerhütte. Und ja, der Schrecken der Nacht war dann am Abend des 23. Dezember auch vorbei. Von hier an startete dann eine enorme Spurensuche. Es wurde eine Sonderkommission erstellt mit etwa 100 Beamten, die wirklich allen Hinweisen nachgingen, die sie bekamen. Über 2700 Spuren, also Einzelhinweise, kamen über einen relativ kurzen Zeitraum bei der Soko an. Aber keine der Spuren führte letztendlich zu den Tätern, weil die waren wie vom Erdboden verschluckt. Und irgendwann kochte die Gerüchteküche so hoch, dass es auch Hinweise darauf gab, dass Anton Schlecker selbst involviert war an der Entführung seiner eigenen Kinder. Dieser war nämlich versichert, also die Versicherungssumme war quasi die Höhe der Lösegeldforderung, die er dann am Ende vorgeschlagen hat, nämlich 9,6 Millionen D-Mark, sodass er sich dann dadurch quasi hätte bereichern können. Und es trauten ihm tatsächlich auch viele zu, dass er eben die Entführung seiner eigenen beiden Kinder selbst eingefädelt hat. Und auch diesem Hinweis ist natürlich die Polizei nachgegangen. Jetzt sollten wir natürlich aber mal die Person anschauen, die in der Lage waren, diese 9,6 Millionen D-Mark wirklich von der Familie Schlecker zu erpressen und die danach, also als sei es die leichteste Übung, einfach von der Bildfläche verschwanden. Also Chris, wer steckt hinter den unscheinbaren Entführern und Lösegelderpressern?
Ja, wie du schon gesagt hast, eben waren die Täter einfach von der Bildfläche verschwunden. Lediglich das Fahrzeug des Prokuristen fand man dann etwas später in dem besagten Parkhaus am Ulmer Hauptbahnhof, die Verbrecher selbst aber nicht. Und heute wissen wir, dass es sich bei den Männern um Herbert Franz Jacobi und Wilhelm Hudelmeier handelt, sowie als dritten Täter dann eben auch noch der Bruder von Hudelmeier, nämlich Dieter. Und vor allem wissen wir, dass es nicht das einzige Verbrechen mit größerer Tragweite der Täter war, aber der Reihe nach. Also zunächst einmal zu Herbert Franz Jacobi, der wurde 1939 in Kästen an der Mosel, also in Rheinland-Pfalz, geboren. Und er wuchs dort auch auf und lebte im Prinzip bis zu seiner Festnahme dort. Und für die Einwohner Kästens war Herbert Franz Jacobi eigentlich immer ein ganz gewöhnlicher Nachbar, eben ein normaler Dorfbewohner, der lediglich eine etwas größere Auffälligkeit an sich trug, nämlich die Tatsache, dass er knapp 20 Jahre lang beschäftigungslos, also arbeitssuchend war. Und wir wissen eben heute auch warum. Aber damals machten sich die Leute keine großen Gedanken darum, da sich Jacobi eigentlich ja ins Dorfleben integrierte und sich eigentlich auch wirklich stets hilfsbereit zeigte. Ja, und sein Partner in Crime, Wilhelm Hudelmeier, der stammt aus Baden-Württemberg und war 5 Jahre älter als Jacobi. Und erstmals wirklich kriminell wurde Hudelmeier schon 1975, als er einen Banküberfall beging. Und von da an konnte er letztendlich mit seinem Partner 23 Jahre lang ungefasst kriminell aktiv sein. Hudelmeier selbst galt als ziemlich gepflegter Typ, sehr introvertiert, schüchtern, ein bisschen in sich gekehrt, aber als ziemlich schlauer Mann. Und das zeigte sich ja auch bei den durchgeführten Verbrechen, weil ohne eine gewisse Art von Intelligenz und Cleverheit schafft man es, glaube ich, einfach nicht, 23 Jahre lang die Polizei so an der Nase herumzuführen. Und das war eben die eine Seite, die auch von den Opfern teilweise beschrieben wurde. Die andere Seite war aber eben, dass er auch ziemlich kalkuliert und eiskalt war.
Ja, kann man ja schon wirklich fast sagen, kein Wunder, dass die beiden so lange nicht erwischt wurden eigentlich. Also nachdem man Anton Schlecker ja auch zunächst dann wie wir gehört haben, selbst aufgrund der Versicherungssummen verdächtigt hatte, seine eigenen Kinder entführen lassen zu haben, ermittelt man sogar ja innerhalb des Polizeiapparats dann auch, weil man sich überlegte, okay, wenn jemand so überlegt, vorgeht und so gezielt, dass da muss jemand einfach ein Wissen haben, wie man solche Taten plant. Das kann ja nur jemand sein, der da eben auch mit zu tun hat, vielleicht beruflich. Also ermittelte man sogar in eigenen Reihen. Ja, und es ist ja schon erstaunlich, dass man die beiden eben nicht erwischen konnte, obwohl es Phantombilder gab, eine Ausstellung bei Aktenzeichen XY ungelöst und knapp 2700 Einzelspuren und sie auch mehrfach aktiv waren und obwohl man eine fast 100 Mann starke Soko eingesetzt hat, um zu ermitteln. Und bei Aktenzeichen XY kam ja zudem auch dann raus, beziehungsweise es wurde vermittelt, dass die Schleckers eine Belohnung von 1 Million D-Mark ausgesetzt hatten für Hinweise, die zur Ergreifung führen. Und aufgrund dessen gab es natürlich auch dann so viele Einsendungen von Hinweisen aus der Bevölkerung, weil das natürlich eine Summe ist, die man gerne mitnehmen würde.
Ja, wenn man muss sich mal überlegen, dass dann da Hinweise eingingen von Leuten, die sich gewundert haben, warum die Nachbarn auf einmal irgendwelche Urlaube planen oder warum Anschaffungen gemacht wurden. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da eine Flut an Hinweisen auf die Polizei einprasselte, die sie ja dann nachgehen mussten. Sie mussten ja jeden Hinweis ernst nehmen. Und dann gab es auch noch diese eine heiße Spur, die die Ermittler nämlich an die Nordsee, besser gesagt auf die Insel Föhr führte. Dort tauchte nämlich ein Campingwagen mit Ludwigsburger Kennzeichen außerhalb der Saison auf. Das machte schon mal stutzig. Und das führte wohl auf den Gärtner der Schleckers zurück, der jetzt auf einmal auch verdächtig wurde. Die Personen verhielten sich auffällig und vor allem sehr, sehr freigebig. Da zahlte man dann auch gerne mal abends in der Kneipe mit dem 500-D-Mark-Schein. Und als die Polizei jedoch zugriff, entpuppte sich das Ganze als ganz große Ente.
Ja, das ist nur eine von den zahlreichen Spuren, die man natürlich nachverfolgen musste. Im Nachhinein liest sich das oder hört sich das natürlich auch immer ein bisschen seltsam an, gerade das, was du eben beschrieben hast, Lena. Aber um nochmal auf Andres Einschätzung einzugehen, die Entführung der Schleckerkinder war zwar letztlich die bekannteste und spektakulärste Tat von Jacobi und den Hudelmeyers, aber eben nicht die einzige. In ihrer, ich setze es mal in Anführungszeichen, Schaffensphase erbeuteten die beiden Gangster ja fast 20 Millionen D-Mark. Das war allerdings auch notwendig, denn Wilhelm Hudelmeyer verprasste große Teile der Beute jedes Mal wieder aufs Neue. Für Spekulationsgeschäfte, aber auch für sein Luxusleben. Aber eben auch, und das ist wiederum, wenn man so will, die traurige Seite der Geschichte, eben für die Behandlung seiner schweren Krankheit, da Hudelmeyer eben seit den mittleren 80er Jahren an Leukämie litt und sich mehrfach Anfang der 90er Jahre behandeln lassen musste. Und so wurde das Geld irgendwann wieder knapp. Und die beiden Verbrecher, also die Hauptverbrecher, das sind dann immer Jacobi und eben Wilhelm Hudelmeyer, die kamen dann wieder zusammen. Und Wilhelm Hudelmeyer selbst lebte tatsächlich auch zwischenzeitlich mehrfach in den USA und ließ es sich dort richtig gut gehen mit einer eigenen Segeljacht und mit einer Luxusvilla in Kalifornien, weil er eben auch das Dorfleben satt hatte. Also diese Engstirnigkeit auf dem Dorf, das war noch nie sein Ding. Und deswegen zog es ihn in die große, weite Welt hinaus. Aber die eben erwähnten Spekulationsgeschäfte sorgten dann eben doch relativ schnell wieder für Ebbe, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Geldbörse. Generell ist zu sagen, dass das erste Mal, also die haben ja mehrfach miteinander gearbeitet, in Anführungszeichen, wenn wir das so nennen wollen, Hudelmeyer und Jacobi. Und das erste Mal war tatsächlich ein Banküberfall in Oberkochen. Dort waren sie ausgestattet mit Pistolen und mit einer Schrotflinte und dort ergaunerten die beiden 195.000 D-Mark. Und 4 Monate später war schon die nächste Bank dran und dann ging es immer Schlag auf Schlag und die Verbrecher erbeuteten schon in den ersten 3 Jahren ihre Aktivität satte 2,6 Millionen D-Mark. Und 5 Jahre vor der Schleckentführung kam es auch schon zu einer anderen Geiselnahme, die nach ähnlichem Muster funktionierte wie eben bei Schlecker selbst. Und hier hat man dann in Göppingen die 18-jährige Tochter eines Bankdirektors in einer Waldhütte verschleppt. Und dort sicherte dann Hudelmeyers jüngerer Bruder das Geschehen ab, während die beiden Haupttäter mit dem Bankdirektor das Geld holten. Aber zum Glück, und das muss man ja wirklich sagen, das ist ja das vielleicht das Positive, was man hier noch herauskristallisieren muss, ist, dass die Geiseln und alle Beteiligten letztendlich immer ja unversehrt zurückblieben. Immerhin, muss man ja sagen.
Ja, zumindest natürlich körperlich, ne? Die psychische Belastung ist natürlich nochmal eine ganz andere. Nun hast du ja schon gesagt, dass es nicht nur weitere Verbrechen gab, sondern auch wirklich medienwirksame größere Taten. Was haben die beiden denn noch verbrochen?
Ja, ironischerweise schlugen sie nochmal ganz in der Nähe des Schleckers zu, als sie 1998 in Ehingen den Bankdirektor Renn und seine Frau überfielen. Und ähnlich wie bei den Schleckers waren die beiden Verbrecher plötzlich einfach so im Anwesen, in diesem Fall sogar im Schlafzimmer. Und Jacobi und Hudelmeier zwangen dann das Ehepaar zur Herausgabe von 1,9 Millionen D-Mark. Doch es gab dann eben einen, ja, ich würde sagen, verheerenden Fehler auf Seiten der Täter. Denn nach der Tat rief Jacobi aus einer Telefonzelle nacheinander zum einen einen Verwandten der Opfer an, um dort Bescheid zu geben, dass da was passiert ist und die vielleicht mal nachgucken sollten. Und dann eben seine eigene Freundin. Und die Polizei konnte dann den ersten Anruf zurückverfolgen und kam über die zweite Nummer auf die Adresse der Freundin. Und von da an wurde Jacobi dann beschattet, ja. Und er traf sich dann mit Hudelmeier, also mit Wilhelm Hudelmeier, in einem Restaurant. Und dort fand nämlich dann eine Abhöraktion der Ermittler statt. Mit Erfolg, muss man sagen. Im Gespräch zwischen den beiden gab es nämlich klare Aussagen über den Fall Renn, der gerade erst geschehen ist. Und schnell werden dann die Adressen der Männer überprüft. Und zwei Wochen nach der Tat werden alle drei Verbrecher, also die Hudelmeiers und Jacobi, morgens in ihren Wohnungen im Schlaf überrascht und festgenommen.
Es gibt ja das Phänomen, dass Verbrecher manchmal aus diversen Gründen plötzlich in der Bevölkerung und der Presse populär werden oder sogar positiv sympathisch besprochen werden. Bei Hudelmeier war das doch auch so, oder Chris?
Ja, bei ihm besonders, letztendlich bei allen drei Tätern. Zum einen, weil körperlich niemand zu Schaden gekommen ist, dann sind die Leute, glaube ich, ohnehin immer noch so ein bisschen empfänglicher für solche Dinge. André hat es eben schon gesagt und hat mich ja zu Recht auch korrigiert, dass natürlich psychisch was mit den Opfern passiert ist. Aber wir wissen eben auch, dass solche Belange in unserer Gesellschaft auch noch nicht so lange eine Rolle spielen. Von daher war man einfach damals, glaube ich, froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Und bei Hudelmeier war es eben auch so, dass er fast Anerkennung dafür bekam, dass er der Polizei fast zwei Jahrzehnte lang entflohen ist. Da gab es ja auch andere Beispiele, wenn wir so an Dagobert zum Beispiel denken, der ja dann später sogar Künstler wurde und bis heute noch in Talkshows rumsitzen darf, obwohl er eigentlich auch ein schlimmer Verbrecher war. Und dann kam eben noch das Alter dazu. Ich weiß nicht, da fällt mir gerade noch, ich weiß nicht, André, du bist ja auch Filmfan, ich habe vor kurzem diesen Film, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, Verbrecher und Gentleman, irgendwas mit Robert Redford, der dann auch nochmal so im hohen Alter seinen letzten Raub beging, nochmal seinen letzten Coup startete. Und so wirken unsere Verbrecher auch hier so ein bisschen, weil, ich meine, Hudelmeier war eben schon 64 Jahre alt, ne? Und das ist schon, ja, ein Alter, den erwartet man jetzt nicht unbedingt vor Gericht für so viele Taten und für solche Taten. Aber so war es nun mal. Und er war letztendlich aber ein Verbrecher und sicherlich auch kein ungefährlicher Verbrecher. Das sollte man eben bei so einer, ja, teilweise aus meiner Sicht befremdlich positiven Darstellung solcher Leute eben auch beachten, ja. Aber gleichzeitig waren die Hudelmeiers und Jacobi zu dem damaligen Zeitpunkt und auch in Anführungszeichen gesetzt eben auch die erfolgreichsten Gangster der ganzen Republik, muss man sagen. Aber André, vor Gericht durften Jacobi und Hudelmeier ja aber trotzdem eigentlich keine unübliche Milde zu spüren bekommen, oder? Trotz der Popularität.
Ja, abgesehen von der Strafmilderung durch umfangreiche Geständnisse eigentlich nicht. Am Ende wurden beide am 22. März 1999 zu jeweils 13,5 Jahren Haft verurteilt beim Landgericht Ulm aufgrund räuberischer Erpressung und erpresserischen Menschenraubes. Allerdings waren eben auch einige Taten schon längst verjährt und konnten nicht mehr in Betracht gezogen werden. Gemeinsam mit ihnen wurde Hudelmeiers jüngerer Bruder Dieter zu 7,5 Jahren verurteilt. Dieter Hudelmeier wirkte bei zwei Taten aktiv mit. Das ergab sich aus der Belastung Jacobis. Dieter Hudelmeier leugnete die Mittäterschaft und äußerte, dass ein Italiener der Dritte im Bunde war. Aber Frau Schlecker erinnerte sich daran, dass der dritte Täter im feinsten Schwäbisch ludriges Biest zu ihr sagte, also eine Mundart nutzte aus der Region. Für einen italienischen Mafioso, der hier ins Spiel gebracht wurde, doch wohl etwas zu viel des Guten. Wilhelm Hudelmeier verstarb übrigens bereits ein Jahr nach seiner Verurteilung aufgrund seiner langen Leukämieerkrankung, die Chris eben schon erwähnte.
Kann man eigentlich etwas zur Motivlage der Täter sagen?
Naja, ich denke, vor allem ein Grund ist eben offensichtlich Geld und damit einhergehend mehrere gescheiterte Versuche, mit legalen Mitteln Geld zu verdienen. Ebenso gemeinsam hatten die beiden eine vaterlose Jugend. Ob das jetzt letztendlich für die Zusammenarbeit reichte oder ob mehr dahinter steckte, konnte ich jetzt nicht in Erfahrung bringen.
Was aber vielleicht noch interessant ist, ist der Umstand, dass Jacobi und die Hudelmeiers keine Freunde im herkömmlichen Sinne waren. Also sie konnten sich zwar bei ihrer verbrecherischen Tätigkeit gegenseitig vertrauen, aber das war es dann auch schon. Also sie bildeten im Grunde eine kriminelle Zweckgemeinschaft, wie ja, wie Geschäftspartner, könnte man sagen. Und auch das war sicherlich neben der Cleverheit und den professionellen Ausführungen der Taten ein Grund dafür, warum die nach außen hin so gewöhnlichen Männer erst so spät gefasst werden konnten, weil sie eben nicht 24/7 miteinander abhingen und letztendlich sich nur zu ihren Taten verabredeten. Das macht es sicherlich so eine Ermittlungsarbeit auch deutlich schwerer.
Ja, das fand ich tatsächlich auch ziemlich interessant. Der kleinste gemeinsame Nenner der Männer war dann offensichtlich einfach das Geld und die Geldbeschaffung. Und darauf vertraute man dann eben. Und ja, also ich hätte auch gedacht, dass die sich dann besser kennen und befreundet wären. Aber das ist ja
auch wirklich wie im Film, ne? Auch wieder ein Beispiel, wenn irgendwie, wie gesagt, man stellt sich vor, er ist dann halt ein paar Jahre der Hudelmeier in Amerika und dann denkst du, jetzt Geld alle, dann rufe ich mal wieder die alten Leute an und wir kommen nochmal zusammen, ne? Wirklich wie in so einem Film. Was mich jetzt an dieser Stelle nochmal interessieren würde, und das betrifft uns ja auch als Podcaster so ein wenig, das dürfte ja auch generell vielen True Crime Podcast Hörerinnen und Hörern aufgefallen sein, dass viele Podcast-Projekte sich ja so ein bisschen scheuen davor, mal so einen Entführungsfall zu besprechen, mal so eine Geiselnahme oder einfach nur Raubüberfall, einen simplen, weil es eben meistens keine Leichen gibt, weil es nicht so viel Blut und Gekröse gibt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist so ein Entführungsfall, gerade nachdem André ja vorhin auch noch interveniert hat und gesagt hat, dass es psychisch ja auch enorm viel mit einem macht, glaube ich, in so einer Situation zu stecken. Ich finde, es ist auch ein Verbrechen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch noch Jahrzehnte später darunter leiden, oder André?
Ja, das meinte ich ja vorhin. Also zum Beispiel, das haben wir jetzt auch gar nicht benannt gehabt, das nochmal zur Info, glaube ich, auch ganz ein krasser Punkt. Der Prokurist der Schleckers, der muss danach seinen Job aufgeben. Der war danach nicht mehr arbeitsfähig. Also er konnte diesen Job nicht mehr ausführen, weil er quasi Angst hatte, dass sowas immer wieder passieren könnte. Also es hat ihn quasi für sein Leben lang jetzt geprägt. Und wie du gerade sagst, ich glaube, sowas vergisst du halt natürlich nie wieder. Und es gibt sicherlich auch Leute, die nach solchen Entführungen, die sie zwar unbeschadet körperlich überstehen, die danach natürlich eine seelische Narbe fürs Leben haben natürlich. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Deswegen, also wie du gerade sagst, bei anderen Podcast-Kollegen und Kolleginnen, da haben die Podcasts ja oft auch schon Mord im Namen. Da haben wir ja auch darauf verzichtet, weil wir uns ja über das ganze Spektrum Kriminalfälle bedienen wollen. Aber du hast schon recht, dass ein Mord immer irgendwie eine andere Form von spektakulärem Ausgang hat. Aber dass natürlich eine andere Art von Verletzung hier stattfindet von Menschenleben, mit anderen Tragweiten, das fällt immer so ein bisschen hinten ab, habe ich das Gefühl. Aber das ist, glaube ich, das ist international aber auch ein Ding. Also es sind nicht nur deutsche, internationale Crime-Dokumentationen auch. Es geht eigentlich immer um Mordfälle. Es gibt immer mindestens ein Mordopfer, weil, ich weiß nicht, ist es was Voyeuristisches? Irgendwie hat das eine andere Faszination scheinbar auf die Menschen.
Vielleicht ist auch die Motivlage, weil hier ist einfach so das Motiv klar, okay, die brauchen Geld. Da ist kein Mystery wahrscheinlich hinter, der fehlt vielleicht irgendwie manchen Leuten. Und wir können uns ja nicht freisprechen davon. Wir haben ja selber diese Problematik, dass wir natürlich jeden Monat, bevor wir unsere Themen aussuchen, darüber diskutieren, wollen wir das heute mal machen und so weiter. Wir haben damals mal, da kann man ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, über Dagobert geredet. Und es ist bis heute wahrscheinlich unsere unpopulärste Folge. Wahrscheinlich, weil es einfach keine Todesopfer gab. Ich weiß es nicht. Aber was mich auch noch interessieren würde, Lena, gerade Entführungsfälle sind ja oft damit, auch in Deutschland, aber international mit, ja, sag ich mal, bekannteren oder prominenteren Opfern irgendwie in Abhängigkeit. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten ja auch in Deutschland, wenn ich da an Remsmann zum Beispiel denke oder auch an Würth, also die Schlägerfamilie ist ja nicht die einzige bekannte Familie, die davon betroffen war, aber auch wenn ich so an Südamerika zum Beispiel denke, zum Beispiel an prominente Fußballer, die müssen da irgendwie ihre Familien in irgendwelchen Hochsicherheitstrakten unterbringen als Villa oder als Behausung, weil man immer Angst haben muss, dass nachts irgendwelche Leute kommen und dich entführen, um eine Lösegelderpressung stattfinden zu lassen. Da werden Leute auch einfach mal aus dem Auto gezogen und entführt und solche Dinge. Ich glaube, das ist ein Thema, was sich doch größtenteils mit Leuten beschäftigt, die ein bisschen mehr Geld haben, oder?
Ja. Das würde ich auch mal so festhalten oder auf jeden Fall die eine wichtige Stellung einnehmen. Es muss ja auch nicht immer um Geld gehen. Es kann ja auch sein, dass du jemanden entführst, um eine Aktion herauszupressen, Freilassung von jemandem oder eine politische Aktivierung oder sowas. Das ist natürlich auch denkbar. Und man muss sich mal überlegen, dass man hat hier ja Anton Schlecker auch vermutet, als involvierte Person, die das angeleiert hat, weil er eben versichert war. Also er wusste, er ist mit seiner Stellung, nämlich als Inhaber dieser riesigen Drogeriekette und mit einem Imperium quasi unter sich und einer Menge Geld, kann er jederzeit Opfer einer Entführung werden. Ob das er ist, ob das seine Kinder sind oder seine Frau, das vermochte er zu dem Moment noch nicht zu sagen. Aber er hat sich dagegen versichert und wir bekommen auch bei der zweiten Episode, die wir euch diesen Monat präsentieren, ja auch noch mal Einblicke in andere Entführungsfälle. Und ganz oft sind diese Personen eben auch alltäglich begleitet von Personenschutz. Die gehen nicht vor die Tür ohne, nicht mit irgendwie zwei Polizeibeamten an ihrer Seite. Die können nicht einkaufen gehen, ohne nicht beschützt zu werden oder irgendwie beschattet zu werden, damit denen nichts passiert. Also das muss ein unglaublicher Druck sein, diese Angst zu haben. Man könnte mich oder meine Liebsten jederzeit gegen mich einsetzen, um irgendetwas zu erpressen. Also ich finde, gerade Entführungen sind ein psychischer Albtraum für alle Involvierten. Und wie André schon gesagt hat, der Prokurist, man hat jetzt den Eindruck gehabt, dass der das ganz easy weggesteckt hat, weil er eben auch sehr kalkuliert und so gehandelt hat. Also er hat ja alles nach Plan getan und war auch sehr klug in seiner Vorgehensweise mit diesem Geldschein. Aber dieser Mann war danach gebrochen, weil das sitzt tief und sowas möchte man am liebsten gar nicht erleben und wenn, dann auch nur einmal und dann seine Ruhe haben.
Ja, ich fand auch vor allem, also er war auf jeden Fall klug bei der Sache mit den Geldscheinen, wie du sagst. Aber ich finde halt auch wirklich mit dieser Sicherungsdecksumme, also wie kalkuliert er auch der Herr Schlecker war, dass er genau die auf die Summe runtergehandelt hat. Er hat ja dann in dem Moment darüber nachgedacht, wie hoch bin ich versichert? Und so weit gehe ich quasi auch runter. Also es ist ja schon irgendwie fast schon ein bisschen perfide, auch in seiner Angelegenheit. Ja, aber fast
das
schon
ist Kapitalismus anders.
Auch schon bewundernswert, ja. Bewundernswert, dass er in der Situation so gefasst war, dass er das genau noch kalkulieren konnte. Das finde ich beachtlich.
Aber findest du es positiv beachtlich? Ich finde es eher schaurig, negativ
gemeint. Ja,
dass ihm seine Kinder, also dass er in dem Moment tatsächlich daran denkt und nicht an, also die hätten ja auch sagen können, ja sorry, wir verhandeln nicht weiter und dann bringen wir jetzt seine Kinder um.
Ja, ich glaube einfach, der war halt ein Geschäftsmann durch und durch. Ich glaube, der hat da gar keine andere Denke mehr, sondern wenn dem irgendwie das Geld in den Raum fliegt, dann denkt der sofort in Geschäften. Und ich glaube nicht, dass der ein herzloser Vater war, das glaube ich gar nicht. Aber der hat, glaube ich, nur diese eine Denke, oder André?
Also ja, es ist irgendwie schaurig, gebe ich dir recht, aber man war ja nicht dabei natürlich. Und man kann natürlich nicht die 1:1 Dialoge nachvollziehen, aber ich würde jetzt mal behaupten, wären die nicht drauf eingestiegen, hätte er sofort zurückgerudert. Würde ich jetzt einfach mal so aus, ne? Das ist schon klar. Aber wie gesagt, aber dass er in dem Moment wirklich überhaupt daran nachdenkt, genau wie auch die Summe weiß, die er versichert ist und das darauf runterkalkuliert, ist halt schon ein bisschen, also sage ich ja einerseits irgendwie beachtlich in der Situation, aber du hast schon recht, auch so ein bisschen perfide, auch so ein bisschen gruselig. Aber ich glaube halt, er hätte alles dafür getan, schon dass seine Kinder natürlich da rauskommen und hätten die Verbrecher hier nicht eingelenkt und sich darauf geeinigt. Ich meine, mit der Motivation noch zu arbeiten, hey, das ist so eine hohe Summe, wenn ich die jetzt einfordere, das fällt auf, dann ist die Gefahr höher, dass ihr geschnappt werdet. Ist natürlich auch ein guter Argumentationspunkt. Aber ich sage ja, überhaupt in so einer Situation so gefasst zu sein, sowas überhaupt verargumentieren zu können, Hut ab.
Ja, absolut.
Ich, in der Vorbereitung auf diese Folge ist mir dann tatsächlich noch eine Geschichte eingefallen aus meiner Kindheit, mit der ich die Folge gerne abrunden würde. Und zwar in meinem Heimatstädtchen war damals 20, 30 Meter von unserem Wohnhaus entfernt eine Schlecker-Filiale. Und in die wurde regelmäßig eingebrochen nachts. Also das war so vielleicht im, lass es 2 oder 3 Wochen Rhythmus gewesen sein. Immer irgendwann so gegen 1 Uhr oder 2 Uhr nachts ist auf einmal so ein Van vorgefahren mit 2, 3, 4, 5 Leuten. Und die waren alle komplett maskiert und sind rausgestürmt und haben dann irgendwie mit dem Gulli oder mit irgendwas die Scheiben dort eingeschmissen von der Schlecker-Filiale und kamen dann wirklich gefühlt, also was ist gefühlt auch, es war tatsächlich so, 20, 30 Sekunden später kamen sie wieder raus, hatten die Kasse in der Hand, hatten sämtliche Zigaretten und Alkoholvorräte, nee, Alkohol war es glaube ich nicht, die gab es glaube ich im Schlecker nicht, aber Zigarettenvorräte damals noch, hatten sie bei sich und das ganze Ding war nach einer Minute vorbei. Ging echt so, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr, dass alle 2, 3 Wochen wurde da eingebrochen nachts und es war du konntest dir deine Uhr danach stellen. Also teilweise, einmal kann ich mich erinnern, man hat ja dann selber auch die Polizei gerufen, wenn man das sozusagen entdeckt hat. Da hat man aus dem Fenster geguckt, weil man das Geräusch gehört hat. Und dann hat man auf einmal die Nachbarn gegenüber gesehen, die auch gerade aus dem Fenster gucken und sich das Spektakel in Anführungszeichen angucken, nachdem sie die Polizei gerufen haben. Aber das ging tatsächlich echt mehrere Monate. Ich weiß auch nicht, wie es ausgegangen ist, aber irgendwann war die Steckerfiliale nicht weg, aber sie ist an die Hauptstraße umgezogen. Und dann ist auch nichts mehr passiert, tatsächlich.
Ja, Wahnsinn. Also da ist jemand, der sicher gefühlt, dass er immer damit durchkommt. Also
ja, aber vor allem auch die, sie haben wirklich eine Minute gebraucht, dann war der komplette Einbruch fertig für die Nacht sozusagen. Also es war so professionell gemacht, das ist richtig krass, ja.
Ja, da war ja auch, also arbeitet eine Routine auch drin, aber auch für den spezifischen Laden. Ich meine, wenn da auch der Schlecker nichts gemacht hat, um die Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen, dann hatten sie anscheinend immer den gleichen Weg. Und der war ja dann gesetzt und der war ja dann drin. Ja. Aber es ist abgefahren, dass dann nicht der Schlecker irgendwie die Sicherheitsmann hinstellt, 24/7, weil sie wissen, dass das öfter vorkommt oder wie auch immer. Aber ja, spektakulär, ja.
Ja, und das soll's für heute dann auch gewesen sein. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Auch wenn es heute mal kein spektakulärer Mordfall war, aber auch eine Entführung kann durchaus spektakulär und schaurig sein, wie wir heute gelernt haben. Und auch in der nächsten Folge weiter lernen werden, dann in 2 Wochen, André, richtig?
Ja.
In 2 Wochen, genau. Wenn wir uns wiederhören, wenn wir wieder jeweils einen Entführungsfall präsentieren, quasi 3 Fälle in einer Episode. Ja, also, das war's für heute. Danke, dass ihr zugehört habt bei True Crime Germany. Bis in 2 Wochen dann mit Chris, Lena und André. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao, mach's gut.
Ciao.